In Job Secret berichten echte Mitarbeitende des Bundesnachrichtendienstes von wahren Ereignissen aus ihrem Berufsleben. Diese Berichte enthalten möglicherweise Darstellungen von Gewalt oder terroristischen Akten. Weitere Informationen dazu sind in den Shownotes enthalten. Um die Sicherheit aller beteiligten Personen zu gewährleisten, wurden einige Stimmen modifiziert und bestimmte Details unkenntlich gemacht.
Sie gehen da gleich mit erhöhtem Adrenalinschub daran und fragen sich, was kann man jetzt alles auf die Beine stellen, um möglichst schnell möglichst viele Informationen zu sammeln. Welche Leute haben wir in der Region? Wer muss da jetzt alles mobilisiert werden? Und wie komme ich jetzt also am schnellsten an die Entführten und Entführer? Und wie baut man jetzt möglicherweise Kontakte auf, um in Verhandlungen reinzukommen?
Job Secret, ein Podcast des Bundesnachrichtendienstes. Wir nennen ihn den Profi, denn im Laufe seines Lebens hat er mehr Geheimnisse bewahrt, als die meisten von uns je erfahren werden. Seine ereignisreiche Karriere beim Bundesnachrichtendienst begann vor über 35 Jahren mit einem mysteriösen Brief, der ihn auf eine unerwartete Bahn führte. Über die ersten unsicheren Schritte des Profis in der geheimnisumwobenen Welt von Pullach bis zu den Wendungen seiner Karriere nach den dramatischen Ereignissen des 11. September 2001.
Ich bin vor 36 Jahren in den Bundesnachrichtendienst eingetreten, habe davor ein bisschen Elektrotechnik und anschließend Jura studiert. Auf der Suche nach einem neuen Job, beziehungsweise überhaupt nach der ersten Berufstätigkeit, fand ich also eines Tages einen Brief, völlig unerwartet, mit einem privaten Absender. In dem Brief stand, ein interessanter Arbeitgeber stellt sich vor. Und dahinter verbarg sich, wie ich dann anschließend erfuhr, der Bundesnachrichtendienst. Der Bundesnachrichtendienst ist der zivile und militärische Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir kümmern uns um die Informationsbeschaffung im Ausland, über das Ausland. In Abgrenzung dazu das Bundesamt für den Verfassungsschutz, die sich um die inländische Sicherheit in erster Linie kümmern. Und dann haben wir als dritten Nachrichtendienst in diesem Spiel das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst, die sich aber um die personelle und materielle Sicherheit der Bundeswehr kümmern. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal, da ich interessierter Geo-Leser war, einen Bericht über eine Institution in Pullach gelesen. Damals war das zwar alles noch etwas mysteriös, aber so im Volksmund hatte sich schon durchgeschwiegen, Pullach gleich Bundesnachrichtendienst. Natürlich hatte man schon den ersten James-Bond-Film gesehen und ging zwar davon aus, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Realität, ne? Aber irgendwas dazwischen, zwischen normaler Behörde und dem, was im Film dargestellt wird, wird es dann wohl sein. Dann kam eben eines Tages dieser völlig unerwartete Brief angeflattert. Das war überhaupt nicht in der Planung, konnte man damals auch gar nicht planen. Man konnte sich beim BND nicht aktiv bewerben. Man musste im Prinzip getippt werden von irgendjemand. Im militärischen Bereich, auch im Hochschulbereich oder sowas, gab es diverse Vertrauensmenschen des Bundesnachrichtendienstes, die dann also darauf hinwiesen, der könnte vielleicht was für euch sein oder der. Wo ich bis heute noch nicht weiß, wer es war, habe eine gewisse Ahnung. Als es dann echt wurde, habe ich dann also Kontakt aufgenommen. Dann kam der private Absender dieses Schreibens dann irgendwann in meinen Heimatort angefahren und versuchte dann ein Bewerbungsgespräch zu führen. Wobei die meisten meiner Fragen, was genau erwartet mich denn da jetzt, ja, mehr oder weniger auch im Diffusen blieben. Nach dem Motto, also Sie können bei uns operativ arbeiten, wir sind aber auch eine analytische Behörde, wir haben aber auch eine Verwaltung. Also das sehen wir dann, wenn es zur Einplanung von Ihnen kommt, nach einer positiven Einstellung. Wir sagen immer, der Bundesnachrichtendienst ist ein Nachrichtendienst und jetzt nicht unbedingt ein Geheimdienst wie andere, aber es gibt natürlich auch diese geheimdienstlichen Aspekte und Tätigkeiten, wo wir immer sagen, Quellen- und Methodenschutz, das geht über alles. Und das war damals natürlich noch viel ausgeprägter. Also da wird zumindest im Vorfeld nicht drüber gesprochen. Wie schon gesagt, es wird so angedeutet, sie können bei uns operativ arbeiten. Da wusste man natürlich auch aus, weiß ich nicht, Roman oder Film. Es geht letztendlich darüber, Ausländer, sagen wir mal ganz deutlich, zum Landesverrat zu überreden, um Informationen zu sammeln. Das war so eine grobe Vorstellung. Ich wollte dann das Ganze also so weit weiterverfolgen, dass man so viel wie möglich herausbekam, um dann irgendeine Entscheidungsgrundlage zu haben, mache ich das jetzt oder nicht. Kaufte aber irgendwie doch ein bisschen die Katze im Sack. Es war schon ein gewisses Abenteuer, das jetzt zu begehen. Und ich muss sagen, ich habe es auch überhaupt nicht bereut. Man wurde also tatsächlich dann für ein halbes Jahr im Prinzip einkaserniert. Damals war ja die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Pullach. Also gab es südlich von Pullach tatsächlich so ein kleines Schlösschen, wo man also mit dem ganzen Lehrgang, also den ganzen Neueinstellungen einkaserniert wurde und dann zunächst erstmal innerhalb der ersten 4 Wochen den Bundesnachrichtendienst überhaupt erstmal kennenlernen durfte. Das war eine richtige Schule im Prinzip, wo man also auch jeden Tag auf der Schulbank saß, also zumindest die ersten Wochen, und überhaupt erstmal büffeln musste. Was ist der Bundesnachrichtendienst, wie ist er aufgestellt, welche Befugnisse hat er und so weiter und so fort. Und dann kam in dem zweiten Teil dann also tatsächlich eine operative Ausbildung, wo man zum damaligen Zeitpunkt so das nachrichtendienstliche Grundhandwerk, also von der Geheimtinte bis zur Fotografie, also eine unbemerkte Fotografie, Observation und diese ganzen Dinge dann also lernen durfte. Das war natürlich alles spannend, dass man also tatsächlich lernte, wie man an fremde Personen herangeht, wie man versucht, möglichst viel über fremde Personen herauszubekommen. Da gab es dann so nette Kontaktaufnahmen in Gaststätten, wo man also tatsächlich, was man nie gedacht hätte, die Erfahrung machte, wenn man also mit einigen Leuten ins Gespräch kommt, dass sie also, wenn man sie richtig anspricht, innerhalb von wenigen Minuten bereit sind, im Prinzip so ihr ganzes Leben zu offenbaren. Sowas muss man eben auch lernen, um dann eben zu Personen gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, um dann eben auch später Informationen aus ihnen rauszulocken, die sie möglicherweise nicht gerne freiwillig herausgeben. Sie werden ja im Prinzip anschließend daran auch beurteilt, nicht? Ob es ihnen überhaupt gelungen ist, Kontakt zu einer Person zu kriegen, ob es ihnen gelungen ist, Informationen daraus zu kriegen, auch aus dem beruflichen Umfeld. Sie schreiben dann anschließend einen Report. Und das wird dann also am Ende des Lehrgangs auch mit beurteilt. Und das ist ja auch eine Grundlage dafür, um entscheiden zu können, ist jemand nun besonders geeignet. Es gibt natürlich Personen, es liegt in der Natur des Menschen, die also eher scheu sind, auf fremde Personen zuzugehen und eher eine Barriere haben, die also nun in Anführungsstrichen auszufragen, und einige, die da also völlig, völlig frei sind. Und das sind natürlich die, die vor allem in der Anbahnung, wie das heißt, von potenziellen Zielpersonen eingesetzt werden, um dann eben die für den Bundesnachrichtendienst interessanten Informationen zu gewinnen. Man entscheidet ja grundsätzlich zwischen Klaroperationen und Legendenoperationen. Also es gibt die Möglichkeit, auf jemanden zuzugehen und sagen, ich komme vom Bundesnachrichtendienst und Sie sind eine interessante Person mit dem und dem Wissen, soweit ich das beurteilen kann. Und sind Sie nicht bereit, dieses Wissen dem Bundesnachrichtendienst zu offenbaren? Wie man sich vorstellen kann, kommt das also bei Geheimnisträgern von anderen Staaten kaum in Frage. Die werden wahrscheinlich ziemlich schnell entweder Nein sagen oder zu ihrem Dienst marschieren und sagen, also ich habe da jetzt den Bundesnachrichtendienst am Wickel, wollen wir die nicht mal vorführen. Das sind dann die Gegenoperationen, die gibt es auch. Von daher, wenn ich an diese Leute ran möchte, dann muss ich mir eben irgendeine Geschichte ausdenken, mit der ich an die herantreten kann. Und die muss natürlich so wasserdicht sein, dass sie auch im Zweifel überprüfbar ist. Das heißt, das geht also los mit dem Wohnsitz, mit Papieren und Arbeitgeber. Desto herausfordernder und desto kritischer das Ganze wird, besonders in den Ländern, wie wir immer sagen, mit besonderen Sicherheitsbestimmungen. Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig und sehr fundiert vorgehen. dass das Ganze auch hält. Vor allem, wenn man in diesen Ländern möglicherweise auch noch selber unterwegs ist, muss das ja so halten, dass man nicht auffällt und möglicherweise sogar noch dort verhaftet wird. Auch das kann ja grundsätzlich passieren. Ich glaube, auch das kann man jetzt mal zum Besten geben, weil das so nicht mehr praktiziert wird. Wenn Sie eine Quelle führen, haben Sie diverse Möglichkeiten, mit der zu kommunizieren. Das nennt sich dann im Fachjargon einmal dem. Das heißt, wie kann ich der Quelle irgendwelche Informationen zukommen lassen? Und auch dem zurück. Das heißt, wie kann mir die Quelle möglicherweise Informationen übermitteln? Und damals gab es ja noch kein Internet, keine E-Mails, keine Social Media, keine gesicherten Kommunikationsmöglichkeiten wie zum Beispiel Telegram oder sowas. Das heißt, man musste sich was anderes einfallen lassen, wie Informationen aus einem Staat mit besonderen Sicherheitsrisiken zu ihnen kamen. Da gab es also die Möglichkeit von sogenannten Verbringungsmitteln, das heißt also alle möglichen Tools, die man sich vorstellen kann, wo dann entweder auf Zettelchen oder Mikrofilm oder so dann Informationen versteckt wurden. Und dann gab es also eine Möglichkeit, die wir hatten, wo dann der Austausch an einem Bahnhof in einem zwar westlichen Staat, aber doch mit relativ hohen Sicherheitsanforderungen gab. Und dann ging man also früh morgens auf diesen Bahnhof, auf den abgestellten Zug, begab sich dort auf die Toilette und entnahm dann also dieses Verbringungsmittel mit den Informationen. Das haben wir also im Kollegenkreis immer abwechselnd gemacht. Und einen hat es dann also tatsächlich erwischt. Dann kam also tatsächlich die Ansage, sie gehen jetzt erstmal in die operative Verwendung. Das war höchst spannend, weil es ging 1989 los und wir hatten damals ja gerade noch Kalter Krieg, Eiserner Vorhang. Das heißt also, Gesamtosteuropa inklusive heutiger EU-Staaten wurden also noch kräftig aufgeklärt. Wobei das sich dann ja 1989 durch den Mauerfall kolossal wandelte. Plötzlich gab es also keine DDR mehr, also gab es auch keine DDR-Aufklärung mehr. In anderen osteuropäischen Staaten wurde zwar teilweise noch aufgeklärt, aber es wandelte sich dann schon, indem man auf diese Staaten zuging und ja erste zarte Partnerbeziehungen versuchte aufzubauen. Das war eine ganz spannende Zeit. Zum Ende dieser Verwendung rief mich dann plötzlich ein Kollege an, der inzwischen in der Personalverwaltung gelandet war und sagte, da wird jetzt also gerade eine Stelle im Leitungsstab, also Leitungsstab des Präsidenten, frei. Hättest du nicht Lust? Und das war ein Angebot, also ich glaube, da gibt es also keine Kollegin, keinen Kollegen, die da Nein sagen würde, weil sie kriegen dann die einmalige Möglichkeit, nicht nur im Dienst tätig zu sein, sondern im Prinzip von der Spitze des Dienstes dann also auch den Blick auf den Dienst zu bekommen, den Dienst dann in seinen ganzen Ausprägungen richtig kennenlernen zu können. Das war also schon um die Jahrtausendwende herum. Und dann kam ja das Thema internationaler Terrorismus besonders in den Fokus und gipfelte dann letztendlich im 11. September 2001. Der islamistische Terrorismus war schon vor diesem brutalen Anschlag ein großes Thema. Der Bundesnachrichtendienst hatte sich auch vorher schon entschieden, eine eigene Abteilung dafür aufzubauen, sodass man also vom 11. September nicht ganz kalt erwischt wurde. Ich hatte damals die Aufgabe, vom Leitungsstab aus diesen Aufbau dieser Abteilung mit zu begleiten. Und so hatte ich also auch einen sehr engen Kontakt zu dem ersten Abteilungsleiter dort, der dann irgendwann sagte, ich brauche jetzt mal einen Stabsleiter hier. Hättest du nicht Lust, da zu wandeln? So kam ich also dann in die Antiterrorabteilung. Das Bundeskanzleramt baute parallel auch einen Bereich auf, ein Referat für Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung organisierter Kriminalität. Der damalige Gruppenleiter dort im Bundeskanzleramt suchte dann einen und so, wie die Zufälle immer so spielten, wurde ich wieder gefragt. Und das war natürlich jetzt nochmal eine zusätzliche große Herausforderung, die man auch auf keinen Fall ablehnen konnte. Denn dann bekam man also wirklich auch noch die Außenaufsicht auf den Bundesnachrichtendienst, was natürlich den Horizont nochmal gewaltig erweiterte. Ich wurde dann ja nach der Zeit im Bundeskanzleramt als erster Krisenbeauftragter des Bundesnachrichtendienstes berufen. Das war also eine sehr fordernde Zeit. Ich habe das Gott sei Dank nur 2 Jahre machen müssen, weil wir innerhalb dieser 2 Jahre 24 Entführungsfälle international hatten mit deutscher Beteiligung. Jetzt habe ich auch mal die relativ kurzen und teilweise leider blutig ausgehenden Entführungsfälle in Haiti zum Beispiel, wo es meistens nur einen kriminellen Hintergrund gab, bis zu den eben maßgeblich terroristisch motivierten Entführungsfällen, Geiselnahmen. So die Spitzen waren damals spektakuläre Entführungen in Mali. Gab so ein gewisses Geschäftsmodell, dass die Tuareg, die da unterwegs waren in der Wüste, alles, was ja an Touristen so begegneten, einsammelten und dann an Al-Qaida im Maghreb weiterveräußerten, bis zur vielleicht auch noch bekannten Entführung, Geiselnahme eines deutschen Schiffes, der Hansa Stavanger, vor der Küste von Somalia. Und es war auf einem Ostermontag, als mich der Lagestabsoffizier, also wir haben ein Lagezentrum, was also 24 Stunden, 7 Tage in der Woche besetzt ist, anrief und sagte, das Auswärtige Amt hat mitgeteilt, da gibt es also einen Entführungsfall in. Damals gab es überhaupt noch keine Strukturen. Heutzutage haben wir eine wertgeschätzte Kollegin, die nennt sich Beauftragte des Bundesnachrichtendienst für Krisenfälle. Also da läuft das alles mittlerweile festen Strukturen. Das gab es damals alles nicht. Man musste also wirklich improvisieren. Also ich habe mich praktisch dann selber zu so einer Art Krisenbeauftragten dann, gemacht. Deswegen haben wir uns als Bundesnachrichtendienst erstmal in der Verantwortung gesehen, möglichst viel Informationen jetzt herauszufinden. Wer wurde da genau entführt? Von wem wurde der entführt? Gibt es Kontakte zu den Entführern und so weiter und so fort? Das musste also wirklich, da das der erste große Fall war, den der Bundesnachrichtendienst da ereilte, völlig neu improvisatorisch aufgebaut werden. Das heißt, man musste also erstmal gucken im Dienst, wer ist da zuständig, wen brauche ich jetzt alles? Und wie gesagt, das alles auf Ostern. In der Zwischenzeit hatte auch der Präsident schon mit dem damaligen Außenminister Fischer gesprochen und der hatte im Prinzip seine Erwartung ausgedrückt, dass wir als Bundesnachrichtendienst uns doch erstmal drum kümmern. Sie gehen da gleich mit erhöhtem Adrenalinschub daran und fragen sich, was kann man jetzt alles auf die Beine stellen, um möglichst schnell möglichst viele Informationen zu sammeln. Welche Leute haben wir in der Region? Wer muss da jetzt alles mobilisiert werden? Und wie komme ich jetzt also am schnellsten an die Entführten und Entführer? Und wie baut man jetzt möglicherweise Kontakte auf, um in Verhandlungen reinzukommen? Und was man ja noch nicht wusste, wie gesagt, das Ganze ging Ostern los und dauerte also ein halbes Jahr. Und da wir es mit Südostasien zu tun haben, ich weiß nicht, haben wir wie viele Stunden Zeitverschiebung, dass es also teilweise morgens um 3, 3:30 da schon losging, wo die ersten Aktivitäten da in Südostasien schon waren. Damals war ich ja Gott sei Dank noch viel jünger, da hält man das also eine Zeit lang durch. Und das war dann auch eine der Lehren, dass Sie gerade bei Krisenbearbeitung das Thema Durchhaltefähigkeit besonders betrachten müssen. Einzelpersonen halten das also vielleicht ein paar Wochen durch, aber nicht Monate. Es ist leider nicht so ausgegangen, wie wir das erst vorhatten, dass wir also sowohl unsere eigenen Staatsangehörigen als auch die der beiden anderen Länder in einem Bausch und Bogen, wir hatten ja noch einen anderen Staat als Zwischenhändler, einen ehemaligen Botschafter eines anderen Staates, der besonders gute Beziehungen zu Mittelsmännern zu dieser Terrorgruppe hatte. Es handelte sich damals da um die sogenannte Abu Sayyaf, also eine philippinische Terrororganisation. Das sind natürlich alles ehrenwerte, zwielichtige Persönlichkeiten, mit denen sie es da zu tun haben. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir hatten dann noch sehr viel Personalverstärkung in der Region, damit wir auch jederzeit da unterstützen bzw. eingreifen konnten. Also es war von der Gesamtorganisation ein Riesenaufwand. Und da musste der Bundesaußenminister noch bewegt werden. Das war dann mit dem anderen Land so vereinbart, dass er noch persönlich dort vorstellig wurde und da auch noch seine Dankesrede ablud auf dem Stopover des Außenministers Fischers. Der musste also sowieso zur Generalversammlung nach New York und kriegte dann in dem Land da seinen Zwischenstopp. auch das musste man alles organisieren. Das ging also bis zu den Voraussetzungen am Flughafen vor Ort, welche Landegenehmigung sie da brauchten, welche technischen Gegebenheiten des Flughafens, welche Auftankmöglichkeiten, das sind so die ganzen Kleinigkeiten, die sie da auch alle noch herbeischaffen mussten. Natürlich haben sie das irgendwo im Hinterkopf, dass es denen da jetzt in Gefangenschaft nicht besonders gut gehen kann. Aber man ist da schon auf das Hauptziel fokussiert, du willst jetzt zu einer Lösung kommen. Voraussetzung zu verhandeln, dass sie wieder freikommen. Aber als letzte Geisel frei war, dann, also das sind schon schwere Steine, die dann wirklich vom Herzen fallen. Das war eine Mordserleichterung. Vor allem, dass alle lebend wieder rausgekommen sind, das freut einen dann schon. Ja, 9/11 ist natürlich ein großer Wendepunkt. Ich saß in meinem kleinen Büro in Pullach. Und dann rief mich ein guter Freund, der zu der Zeit in Washington stationiert war, rief mich an und sagte mir, stell mal möglichst schnell CNN an. Da ist also offensichtlich ein Flieger, zu dem Zeitpunkt hieß es noch Sportflieger, in den North Tower des World Trade Centers geflogen. Und das glaube ich nicht, dass das ein Sportflieger war. Kaum hatte ich also den Fernseher an und CNN gefunden, sah man also schon den zweiten Teil des groß angelegten Terrorangriffs, nämlich den zweiten Flug in den Südtower. Und dann war an sich schon für alle Beteiligten klar, dass es sich um einen Terroranschlag handelte. Da haben wir dann sich nicht groß rumgezweifelt. Nur was jetzt genau und welche Ausmaße. Am gleichen Nachmittag fand noch eine Sitzung des sogenannten Sicherheitskabinetts statt, an der auch der Präsident teilnehmen musste. Bis zu dem Zeitpunkt musste er dann aufgemantelt werden, was wir überhaupt in der Zwischenzeit wussten. Gut, Al-Qaida war da schon ein Thema, das war also schon eine Arbeitshypothese und auch die erste Arbeitshypothese, dass es höchstwahrscheinlich ein Al-Qaida-Anschlag gewesen war. Man ist da schon mindestens zu 50% Mensch und sieht das als große Katastrophe an. Und es ist einem schon bewusst, dass da zu dem Zeitpunkt hunderte, wenn nicht noch mehr Menschen in dem Tower gewesen sein müssen, die zumindest in den Etagen, wo der Einschlag war, wahrscheinlich keine Überlebenschancen hatten. Zu dem Zeitpunkt hat man ja noch nicht wirklich damit gerechnet, dass die Türme einstürzen. Nicht? Und wie wir ja alle wissen, war die Katastrophe ja viel größer. Und was ja dann vielleicht auch bei voll aufgetankten Passagierjets jetzt doch nicht so, dass die große Überraschung ist dann. Das wusste man dann eben erst später, dass es sich tatsächlich um Passagierflugzeuge handelte. Gut, ich will nicht behaupten, dass ich besonders abgebrüht bin, aber die Fähigkeit, dann doch das Emotionale erstmal zurückzustellen und wirklich rational zu denken, was ist jetzt deine Aufgabe, was ist jetzt die Aufgabe des Dienstes, vor allem, wie können wir jetzt möglichst schnell mehr über diesen Vorfall erfahren, als das, was also jetzt über die Medien kommt. Da werden natürlich auch vor allem erstmal wieder die Kollegen vor Ort mit angetriggert, die dann versuchen, zu den Partnern Kontakt aufzunehmen und schon mal zu erfahren, was die wissen. Die sind dann natürlich auch voll im Stress, wie wir ja heute wissen. Und nach den Untersuchungen, die stattgefunden haben, waren ja selbst die Amerikaner völlig überrascht, dass sowas jetzt auf sie zukam. Es gab ja vorher schon mal eine Attacke aufs World Trade Center, 1993, glaube ich, die ja noch glimpflich ausgegangen ist. Und man wusste auch, dass Al-Qaida in Afghanistan lokalisiert ist. Aber mit dieser Dimension hatte ja keiner und auch die Amerikaner nicht gerechnet. Ja, sodass also wirklich die Krux war, jetzt an Informationen zu kommen. Es hat ja eigentlich nur wenige Tage gedauert, bis wir dann diese Spur nach Hamburg plötzlich auf dem Tisch liegen hatten. Und dann kam natürlich die große Erschütterung in Deutschland. Ein Riesenschock Und auch da mussten wir also vergegenwärtigen, dass wir offensichtlich hier für Vorbereitung terroristischer Aktivitäten so eine Art Safe Haven waren. Also war das auch dann eine Riesenherausforderung für die Innenbehörden hier. Das führte ja letztendlich dazu auch, dass man also dann dieses gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum schaffte, wo da also Innenbehörden mit Auslandsnachrichtendienst unmittelbar zusammensitzen. Es gab natürlich immer schon die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit und auch den Austausch von Informationen, aber im Grunde genommen lag es jedem frei, was man also nun mit dem anderen tauschte. Und schon gar nicht saß man an irgendeiner Stelle von Mal zu Mal oder gar permanent zusammen. Und genau das hat sich also jetzt völlig verändert. Also der ein oder andere mögliche Anschlag wäre nicht verhindert worden ohne Hinweise von Partnern, vice versa. Da gab es mal die berühmten Sauerland-Attentäter. Ich weiß nicht, ob das noch in Erinnerung ist. Die haben also im Prinzip in einem Ferienhaus im Sauerland in der normalen Küche auf dem Kochtopf dann versucht, ihr bombenfähiges Material dazu zu brauen, was dann also auch aufgrund von den richtigen Hinweisen dann durch einen exekutiven Zugriff verhindert werden konnte. Das ist einer dieser Beispiele. Der Austausch ist so eng, dass das, was man an relevanten, terrorismusrelevanten Informationen hat, da auch austauschen kann und meines Erachtens vieles verhindert hat, bis auf den bekannten Breitscheidplatz-Anschlag. Also es gibt nirgendwo hundertprozentige Sicherheit. Wir haben das ja dann in der Folge leider noch öfter vergegenwärtigen können. Anschläge in London, in Madrid, war alles nicht zu verhindern. Nicht? Selbst in Brüssel, wo ich zu der Zeit direkt vor Ort war, als das passiert ist. Das betrifft einen dann schon mit einer gewissen Ohnmacht. Man hat zwar in der Zwischenzeit, sagt man immer wieder, man darf nicht über Erfolge des BND darf man nicht reden, nicht über die Details, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass in der Zwischenzeit natürlich auch eine ganze Reihe von Terroranschlägen verhindert werden konnten. Und das ist nicht nur eine Behauptung, das ist also tatsächlich zu belegen. Also eine Menge ist verhindert worden, aber leider gerade diese großen, schon erwähnten Anschläge leider nicht. Ne? Das ist ein Job und das ist ja auch das Positive daran. Sie müssen ja grundsätzlich mit allem rechnen. Wer hat damit gerechnet, dass Terroristen in die World Trade Center Tower in New York fliegen? Sofern man das also nicht im Vorfeld erkennen kann und verhindern kann, und das geht leider nicht immer, selbst wenn sie die Befugnisse hätten, können sie keine hundertprozentige Kontrolle ausüben. Mit diesem Restrisiko müssen eben alle leben. Trotz aller Besonderheit, dass man eben unter für Normalbürger nicht ganz natürlichen Bedingungen unterwegs ist, Legenden bildet und so weiter, ist es eben doch ein sehr strukturierter Job und eben nicht dieses wahnsinnige Abenteuer. Trotzdem behaupte ich, das ist schon eine der spannendsten Aufgaben, die man überhaupt bekommen kann, weil sie eben so vielfältig ist. Wenn man das Unplanmäßige und das Neue besonders lieb, dann ist man da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ich meine, es ist schon eine ganze Menge, wenn man sagen kann, ich habe die Berufswahl überhaupt nicht bereut. Im Gegenteil, sie hat mich ausgefüllt und es gibt eben so viele Einzelereignisse, Einzelherausforderungen, die man, glaube ich, wirklich nur an der Stelle kriegen kann, die man auch absolut nicht missen möchte. Stolz ist jetzt nicht die erste Kategorie, in der ich immer denke, also aber zumindest befriedigt einen das schon und gibt einem immer wieder das Bewusstsein, doch in einem Job zu stecken, der nicht nur Sinn macht, sondern der also auch was Positives für diesen Staat und für Menschen hervorbringen kann. Ich behaupte mal, dass ich irgendwo noch der normale Mensch geblieben bin, mit Ausnahme der Situation, wenn sie natürlich in solchen Sonderfällen wie Entführungslagen oder sowas drin sind, dann fällt Abschalten abends natürlich etwas schwieriger. Aber das sind Perioden von ja, ein paar Wochen. Ansonsten, was den Anführungsstrichen normalen Dienstbetrieb betrifft, bin ich durchaus in der Lage, dann auch um 17 Uhr mal den Griffel fallen zu lassen, nach Hause zu fahren, mich auf den Hund zu freuen oder auf ein Glas Wein und ein schönes Buch oder etc. Also da glaube ich, oder hoffe ich zumindest, dass ich da ziemlich normal geblieben bin. Ja, besser beurteilen können das andere, aber bisher haben sich zumindest die Freunde oder Familienangehörigen noch nicht beschwert.
Der Profi wurde nicht nur Zeuge, als die Welt sich veränderte, sondern er gestaltete auch unsere Gegenwart mit subtilen, aber kritischen Beiträgen zur nationalen und internationalen Sicherheit. In der nächsten Episode von Job Secret schildert uns der Hacker, wie ein Mausklick über Erfolg und Niederlage einer ganzen Operation entscheiden kann.
Job Secret ist ein Einblick in die Berufswelt beim Bundesnachrichtendienst. Besuch uns online oder direkt in unserem Besucherzentrum in Berlin, wenn auch du dich für einen Job beim BND interessierst. Alle Links und Informationen findest du in den Shownotes.